Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die deutschen Missionare waren früher in Afrika als die deutschen Kolonialisten. Und die Kenntnisse der Missionare von Sprachen und Gesellschaft waren dann aber sehr nützlich für die neuen Herren, die gekommen sind, nachdem sich der deutsche Reichskanzler Bismarck dann ja doch irgendwann dazu entschieden hatte, Kolonien in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum zu erwerben. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Ist dann voll in den Imperialismus eingestiegen und wollte Weltpolitik machen. Unter seiner Herrschaft hat der Völkermord an den Nama und Herero im damaligen Südwestafrika stattgefunden, dem heutigen Namibia. Und an der Seite der Soldaten standen auch manche Missionare. Zum ersten Mal wurde heute Abend beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg darüber gesprochen, welche Ideen eigentlich die Kirche hat für eine Erinnerungskultur zum deutschen Kolonialismus. Mehr darüber von Kirsten Dietrich.
Bei Erinnerungskultur geht es nicht vorrangig um Wissen, sondern um eine Haltung. So klar diese Ausgangsfeststellung ist, so kompliziert ist die Folgefrage. Zu welchen Handlungen soll diese Haltung führen? Nur danach zu fragen, vor welchen Veränderungen Museen, vor allem solche mit sogenannten ethnologischen Sammlungen, stehen, reicht nicht weit genug. Das wurde bei der Diskussion in Nürnberg schnell klar.
Restitution ist eine Möglichkeit, aber die wird mir immer in den Medien zu sehr gehypt. Das ist für die Museen eigentlich nicht der Kern, sondern der Kern ist wirklich dieses Zusammen und das Lernen. Also wir lernen. Ja, und diese Institution ist nicht mehr eine, die lehrt, sondern wir lernen sehr viel.
Sagt Ines de Castro, Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart. De Castro geht mit ihrem Museum diesen Weg seit Jahren sehr konsequent. Das Museum öffnet seine Sammlungen für die Communities, die von vergangenen Generationen nur beforscht und letztlich beraubt wurden. Eine konsequente Haltung, die vom Publikum aber nicht nur gewürdigt wird, sagt die Direktorin.
Ich glaube, dass wir einen großen Beitrag zum Diskurs über den Kolonialismus durch oder mit dieser Sammlung vollziehen können. Wir brauchen aber auch wirklich Leute, die kommen zu uns. Und das ist, seitdem wir diese Themen bearbeiten, dramatisch runtergegangen.
Sprich, die mehrheitlich wahrscheinlich weiße, gutbürgerliche Museumsklientel legt eigentlich gar nicht so viel Wert darauf, sich durch Fragen nach Erinnerung und Verantwortung am Kulturgenuss hindern zu lassen. Auch beim Kirchentag ist das Publikum mehrheitlich weiß und gutbürgerlich.
Ich hätte mir hier auch auf dem Podium Stimmen gewünscht aus ehemals kolonisierten Ländern. Ich würde mir auch eine stärkere Diversität unter den Zuhörern wünschen,
sagt Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Das sei natürlich keine Kritik an den Anwesenden, aber doch ein Zeichen dafür, wie schwer es ist, die Debatte über Erinnerungskultur wirklich zu einem gesamtgesellschaftlichen Projekt zu machen.
Ich frage mich manchmal, auch in Kulturinstitutionen, bilden wir noch die gesellschaftliche Realität ab?
Ja.
Oder sprechen wir für eine ganz bestimmte Gruppe oder bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft, die sich sozusagen in einem geschlossenen Diskussions- oder Diskursraum bewegen.
Genau diesen Perspektivwechsel fordert Anna Jeboa für den Umgang mit der kolonialen deutschen Vergangenheit. Viel Wissen sei bisher von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen gesammelt worden, ohne oder zum Teil sogar gegen den Widerstand großer Institutionen. Als Gesamtkoordinatorin des Projektes Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt habe es sich sehr bewährt, zum Beispiel mit kleinen Bezirksmuseen zusammenzuarbeiten.
Mein Appell vielleicht auch für das Publikum ist, einfach auch mal bei sich zu Hause vor der Tür zu gucken, was ist an kolonialen Bezügen da, wie lässt sich damit kritisch arbeiten. Man muss dazu nicht in ein Berliner Stadtschloss gehen oder nach Benin-Bronzen rufen, weil die deutsche Gesellschaft durch und durch Kolonialismus geprägt ist und wir an jeder Stelle immer wieder Bezüge finden können, mit denen wir kritisch arbeiten können, aus denen dann vielleicht eben diese kritische Erinnerungskultur auch entstehen kann, von der wir gerade sprechen.
Wie kann eine Erinnerungskultur an den deutschen Kolonialismus aussehen? Welche Rolle spielen die Sammlungen der Museen darin und kann die Auseinandersetzung mit dem Holocaust als Vorbild dienen? So gelungen schätzt Markus Hilgert diese Auseinandersetzung nicht ein. Er sieht keine einfachen Antworten, nur die Notwendigkeit dafür, sich der Debatte zu stellen.
Es geht nicht um eine sozusagen verquere Erinnerungskultur, um eine Selbstkasteiung. Wir tun uns selbst einen Gefallen. Es ist wie, wenn jemand in eine gute Therapie geht und danach befreit und handlungsfähig weiterleben kann. Und genau das brauchen wir als Gesellschaft. Und da können wir uns helfen, da brauchen wir aber auch Hilfe von außen.
Bei aller grundlegenden Übereinstimmung darüber, wie mit den kolonialen Sammlungen umzugehen ist. Dieser Schluss ist Anna Yeboah dann doch ein bisschen zu selbstbezogen.
Ich finde es auch nicht so spannend, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ja, vielleicht ist Europa in 20 Jahren gar nicht mehr so weit vorne mit dabei. Und das ist eine Motivation, jetzt das Richtige zu tun. Ich finde, wir sollten das Richtige tun aus einer inneren Überzeugung, weil wir das Falsche getan haben. Und weil wir jetzt eine Verpflichtung haben, hier auf Wiedergutmachung hinzuarbeiten.
Für Anna Yeboah erwachsen aus dieser Verantwortung konkrete politische Folgen, die über Erinnerungskultur weit hinausreichen. Nicht nur über Benin-Bronzen oder andere Kulturgüter zu diskutieren, sondern sich auch ganz konkreten Forderungen nach Entschädigungszahlungen, also nach Reparationen aus den ehemals kolonisierten Ländern zu stellen, zum Beispiel.
Kirsten Dietrich über eine Diskussion auf dem Evangelischen Kirchentag heute darüber, wie eine Erinnerungskultur an den deutschen Kolonialismus aussehen könnte.